Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falk & Co.
Schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Und mit Matthias Beck, ebenfalls von Falk & Co., als der Rolle des CEO.
Ja, vielen Dank.
Ja, wir haben uns überlegt, wir wollen heute etwas plaudern darüber, welche Branchen wir im Moment spannend finden als Sanierer, Restrukturierer, als CEO, was auf dem Schreibtisch liegt. Und Herr Müller, ich spreche Sie vielleicht erstmal an.
Ja.
Was haben wir so?
Ich sage einfach mal was mich in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt hat. Da kam jetzt verstärkt bei uns an einmal ja im weitesten Sinne langlebige Konsumgüter, die man als Privatperson als Investition betrachtet. Also konkret meine ich Möbelhersteller, Zulieferer der Möbelhersteller und der Möbeleinzelhandel, dann letztlich als die Vertriebsstufe, die alle bekommen sehr stark die Konjunktursorgen, die Nöte der Verbraucher zu spüren, schlicht und ergreifend Kaufzurückhaltung.
Ja. Und ich glaube auch ein Effekt nicht mit Corona, nicht, dass man dort investiert hat, als man viel zu Hause war.
Richtig.
Und man braucht nicht gleich ein neues Sofa, wenn man sich vor 2 Jahren schon eins gekauft hat.
Richtig, das kommt noch dazu. Also wir haben auf der einen Seite Effekte aus dem letzten Jahr noch, die nachhängen, der Ukraine-Krieg, die gefühlte Krise, die echte Krise, das, was man im Portemonnaie auch wirklich sieht, dass Energiepreise stark gestiegen sind, dass Nahrungsmittel teilweise erheblich teurer geworden sind und das verfügbare Einkommen dadurch schmäler wird, das ist real, dann wird es eben auch noch vielleicht auch in der Gefühlslage verstärkt und hinzu kommt halt auch, dass wir in einem echten Schweinezyklus sind, dass durch Corona ein regelrechter Boom entstand. Ich kann mich noch gut erinnern an das Jahr 2020, als die Möbelhäuser zu hatten, wir mit unseren Mandanten telefoniert haben und die gesagt haben, oh Gott, wir gehen unter. Und dann wurden im Mai die Türen geöffnet, die Leute hatten sich vor den Türen zusammengerottet, stürmten das Geschäft und haben wie wild Möbel und Küchen gekauft, als gäbe es keinen Morgen. Und dieser Auftragsbestand, der hielt und der Boom hielt auch noch an im Jahr 2021 und der Auftragsbestand hielt bis ins Jahr 2022 und jetzt in 2023 ist totale Flaute.
Und was noch dazu kommt sicherlich, das ist ja auch eine weitere Ecke, an der es brennt, Neubautätigkeit. Das heißt also, wenn ich Küchen verkaufe und ich baue neue Wohnungen, dann ist da auch eine Küche drin. Oder wenn Leute in eine neue Wohnung einziehen, dann kaufen sie auch gerne mal neue Möbel, weil es schick ist, weil es besser passt. Und das ist ja auch vollkommen zum Erliegen gekommen.
Genau.
Und das beginnt ja erst richtig. Ne? Wir haben die Projekte laufen ja noch vom Prinzip. Ne? Da können wir vielleicht über Immobilien sprechen, aber wahrscheinlich sowieso noch. Ne? Projektentwicklung. Aber im Moment laufen ja die Projekte noch. Das sind ja Altprojekte. Die jetzt wird ja noch was fertig gebaut. Aber nicht mehr lange. Dann sind ja, es gibt ja keine neuen Projekte mehr im Endeffekt, seitdem sich das Zinsumfeld geändert hat oder kaum noch. Und bis der Überhang sozusagen oder der Vorlauf aus den Projekten, die zu anderen Zinszeiten dann begonnen wurden, mal abgelaufen ist, dann wird es noch mal schlimmer. Ne? Dann auf dieser Seite überhaupt keine Besserung im Sicht. Im Gegenteil, da kommt das dicke Ende erst.
Genau, richtig. Da sind wir bei den Immobilien. Die sind letztlich in der Krise. Die Immobilie in verschiedenen Ausprägungen. Und ausgehend von der Immobilie, diejenigen, die eine Immobilie herstellen, nämlich Baufirmen, verschiedene Gewerke, die da im Einsatz sind, die spüren die Krise oder beginnen die Krise mittlerweile auch zu spüren. Wobei nach meinem Dafürhalten ist es oft so, dass gerade die dann immer die letzten in einem Krisenzyklus sind, die bei denen es dann einschlägt, weil man da sehr lange Projektlaufzeiten hat und es eine ganze Weile dauert, bis das alles fertig ist und dann der Strömungsabriss bei den Neuaufträgen umso stärker einschlägt.
Wenn nicht zwischenzeitlich schon die Finanzierung wackelt, wir haben ja auch dort Kostensteigerungen.
Oh ja.
Und wenn das nicht durchfinanziert ist, dann steht auch mal, wir sehen es ja in Hamburg beispielsweise, dann steht mal das Projekt, weil einfach nicht mehr gezahlt werden kann.
Ja, wenn man auf die Finanzierungskonditionen schaut, ich habe gestern noch ein Blatt vor Augen gehabt, da waren Zinsen zu sehen von 0,59% und da sind Zinsen aus diesem Jahr zu sehen von 6,3%. Da liegt einiges dazwischen.
Da liegt viel dazwischen. Klar, also die Projektentwickler sind massiv unter Druck. Das spüren wir, da geht's los. Ist es schon losgegangen mit den Insolvenzen, aber da ist sicher auch noch nicht das Ende der Show. Da kommt noch einiges, das ist super bitter. Ich glaube, bei der Bauindustrie muss man ein bisschen genauer gucken. Es gibt auch Bereiche, die gut laufen nach wie vor. Ja. Jeder, der Tiefbau macht, die ganzen irgendwie unsere ganzen maroden Brücken und
ja,
so weiter, da gibt's eine Menge. Also das heißt, die Firmen, die können ja zum Teil da auch so ein bisschen dann umschwenken und diese Bereiche dann aufstocken. Also ich glaube, die Bauunternehmen trifft es nicht ganz so hart, ist meine Einschätzung, weil da haben wir auch einige in der Mandantschaft, die das dann ausgleichen können mit den, also wenn sie groß genug sind, mit den anderen Projekten, was im Wohnungsbau wegfällt, weil die öffentliche Hand sowieso wahnsinnig viel machen muss. Ja. Also ich glaube, das ist nicht ganz so kritisch, mit Ausnahme vielleicht von bestimmten Spezialisten. Aber sonst ist es schwierig. Ne?
Genau.
Und auch Bestandsimmobilien. Also es gibt ja diese wunderbaren Gutachterausschüsse. Und wenn man sich vorstellt, dass für den Main-Taunus-Kreis beispielsweise der Liegenschaftszinssatz, ist ja immer so gerne dann auch steuerlich in der Bewertung, bei 1,7% liegt. In 22 noch, haben die ermittelt. 1,7%. Ja, das klappt vielleicht noch gerade so. Das sind ja die Kaufpreise, die dem zugrunde liegen. Das klappt vielleicht gerade noch so, wenn ich 0,59% Zinsen zahlen muss. Wenn ich aber 4, 5, 6% Zinsen zahlen muss, dann klappt das eben nicht mehr. Das heißt, die Kaufpreise, die in der Vergangenheit bezahlt wurden und die sich in diesem Liegenschaftszinssatz von 1,7% widerspiegeln, sind ja auch zum guten Teil finanziert worden und sind aber nicht mehr da.
Das ist so, ja.
Also die Eigennutzung geht noch, aber sobald ich es halt eigentlich finanzieren will über Vermietung und so weiter, rechnet sich's überhaupt nicht mehr.
So ist es.
Gut, das wird sich langfristig sicherlich auch wieder drehen, zurechtschütteln, aber das braucht seine Zeit. Denn sicherlich werden die Mieten auch wieder steigen, weiter steigen, weil einfach nicht genügend Bestand nachkommt. Also wenn ich jetzt an den Wohnungsbau denke.
Aber das wird gesellschaftlich auch interessant natürlich, ne? Weil diese Inflation, also die Wertsteigerung in den Hauspreisen, ist ja auch gar nicht in unserem Index drin. Das heißt, dass wir haben in Wirklichkeit viel zu niedrige Inflationsraten gehabt. Und eigentlich muss es ja so sein, dass ich eine vernünftige Eigenkapitalverzinsung für ein Immobilienprojekt brauche als Eigentümer, wenn ich es vermiete. Aber wenn ich das nicht mehr habe bei den Preisen und dann nochmal durch die hohen Zinsen, dann müssten die Mieten, die müssten ja wesentlich höher sein, als sie im Moment sind, damit das sich noch rentiert. Und das ist dann für die Gesellschaft gar nicht so leicht. Ja. Da geht die Schere immer weiter auseinander.
Wobei, ja, wenn man es international vergleicht, dann ist Deutschland, auch wenn das in der öffentlichen Diskussion so dargestellt wird, nicht unbedingt ein Land mit besonders hohen Mieten. Da sieht es in anderen Ländern und gerade in Ballungszentren und in Städten anders aus. Und letztlich, es jammern alle darüber, dass nicht genügend Wohnraum entsteht, aber der muss zu vernünftigen Konditionen gebaut werden können. Und da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Die Kommune, die meint, dass sie 1.000 Euro pro Quadratmeter für das heilige Land, das bebaut werden soll, haben muss, über die Länder, die einen Grunderwerbsteuersatz von 5% plus festlegen. Das schlägt sich alles nieder.
Das schlägt sich alles nieder und die Enge, wenn man jetzt mal dran denkt, Immobilie in Schieflage, gerade im Wohnungsbau ist man ja sehr stark eingeschränkt, was Mieterhöhungsmöglichkeiten angeht. Alle Reparaturgesetze, die eigentlich dafür gemacht sind, um die Steigerung der Mieten einzudämmen, die aber letztlich die Ursache im fehlenden Wohnungsbau hat, behindern ja die Sanierung einer notleidenden Immobilie, wenn die Schulden einfach zu hoch sind. Und am Ende sieht man auch, dass die Skaleneffekte nur von großen Wohnungsbaugesellschaften letztlich genutzt werden können, die das Ganze dann zu günstigen Kosten machen. Und vielleicht der private Vermieter, der es halt auf die eigene Knochen- und Arbeitszeit macht, der kommt dann auch noch halbwegs durch. Insbesondere, wenn er die Immobilie schon länger im Bestand hat und nicht verschuldet ist.
Dann geht das natürlich, nicht? Also im internationalen Vergleich sind wir teilweise wirklich günstig. Ich habe jetzt kürzlich mit jemand aus London gesprochen, was er bezahlt. Er hat gesagt, ja, es ist okay, 900 Pfund. Dann gesagt, oh, das ist aber günstig. Ich sage, ja, aber die Woche.
Ne? Genau.
Ja, das ist dann genau. Halt der Unterschied.
Ne? Genau. So, und wenn man jetzt sonst noch so schaut, unser Thema ist, wo brennt's momentan? Es brennt wieder oder immer noch in der Automobilzuliefererbranche. Da macht sich eben der Wechsel hin zur Elektromobilität bei manchen Zulieferern bemerkbar, dass dann ein VW sagt, ja, da gibt's eben keine Folgeaufträge mehr in dem Bereich. Das brauchen wir in Zukunft nicht mehr. VW oder andere. Und ansonsten.
Aber da geht's ja auch erst los, weil wir sind ja, wenn wir die Zulassungsstatistik uns anschauen, sind die Elektroautos ja immer noch irgendwo in der eigentlich ist es immer noch keine relevante Zahl. Es werden ja immer noch weit überwiegend Verbrenner gebaut und der Hybrid, wo so viel Technik drin ist, dass für jeden Zulieferer das ein Traum ist, ja. Aber das kippt ja dann jetzt sehr, sehr schnell, wenn die Fahrzeugflotten dann irgendwann in den großen Firmen umgestellt werden. Das dauert jetzt noch ein bisschen noch, ich glaube, wird so eine Welt, das macht richtig Klack. Ne? Und dann haben wir wirklich nur noch Elektro. Ja?
Wenn wir genügend Akkukapazität haben. Also ich bin gerade, wenn es um Firmen geht, also der klassische Vertreter oder Menschen, die einige 100 Kilometer in angemessenen Zeitraum zurücklegen wollen, da reichen die Akkukapazitäten einfach noch nicht aus. Da muss noch was passieren. Und ansonsten haben wir natürlich jetzt auch allgemein, ähnlich wie bei den langlebigen Investitionsgütern, eine Absatzkrise und die Deutschen, vielleicht als ein Wort, haben wir noch in China ein Riesenproblem. Das kommt ja auch noch dazu.
Probleme über Probleme, ja. Ich glaube, die Arbeit wird mehr und nicht weniger.
Sie geht uns nicht aus.
Sie wird uns nicht ausgehen. Und das ist natürlich für die Industrie und die Betroffenen schwierig, aber für die Branche ist es, glaube ich, gut.
Für unsere, ja.
Ja, dann denke ich, das ist ein guter Schlusssatz für unsere heutige Folge und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Jo, tschüss.